zurück bei der 52. Traumstadt-Gazette hier bei Antenne Traumstadt. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Arne.
Ja, hi Björn.
Wie ist es?
Ach, nach dem ganzen Corona-Infektions- und vorösterlichen Stress ist eigentlich wieder alles gut. Ich bin entspannt.
Das ist doch schön. Ich bin auch entspannt, weil ich jetzt hier heute nicht alleine sitze. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Von daher genieße ich das hier, zu zweit zu sein.
Möchtest du heute anfangen?
Kann ich machen. Ich starte und brettere durch nach Italien. Und normalerweise bringe ich ja die Highlights immer am Schluss mit. Aber da ich hier heute eigentlich fast nur gute Filme dabei habe, gibt es das herausragende Highlight direkt zum Anfang. Von daher, ja. Ich bin in Italien im Jahre 1978 und habe mir unter der Regie von Massimo Piri L'Immoralità angeguckt. Ja, ich starte mal in die Handlung rein. Federico, ein pädosexueller Triebmörder, der nach den Körpern und Leben kleiner Mädchen trachtet, ist auf der Flucht. Bei dieser wird er angeschossen, doch es gelingt ihm, in einen Wald zu entkommen. Völlig erschöpft trifft er auf die 11-jährige Simona. Diese hat direkt ein Herz für den Verwundeten, der ihr erklärt, dass er auf der Flucht ist. Sie bringt ihn in ein verlassenes Haus auf dem weitläufigen Grundstück ihrer Eltern. Natürlich muss sie ihm versprechen, nichts von seiner Anwesenheit zu verraten, was Simona auch gar nicht vorhat. Mittlerweile bildet sich ein Mob aus Polizei und Bürgern, die die Gegend absuchen und auch Simonas Eltern bzw. ihre Mutter einen Besuch abstatten. Erfolglos. Simona kümmert sich derweil um Federico. Sie gibt ihm Essen und Trinken und organisiert Pflegematerial für seine Schusswunde am Arm. Als wäre das nicht schon kompliziert genug, spitzen sich die Eheprobleme zwischen Vera und ihrem reichen, aber schwer kranken Ehemann immer mehr zu. Sowohl die Beziehung zu ihm als auch zu ihrer Tochter ist völlig zerrüttet. Als Vera das Geheimnis ihrer Tochter lüftet und auf Federico stößt, entwickelt sich eine höchst unheilige Dreiecksbeziehung. Ja, das war eine große Inhaltsangabe zu einem Film, der mich geradezu erschlagen hat aufgrund seiner ganzen Thematiken, die hier wirklich allesamt nur negativer Natur sind. Ist ein bisschen schwierig, den Film so in Worte zu packen. Also wenn auf Massimo Piris Agenda stand, möglichst den Nerv des Zuschauers zu treffen und 100 Minuten immer wieder auch zu malträtieren, dann ist ihm das hier wirklich sehr, sehr gut gelungen. Schon in den ersten Minuten hast du hier halt einen Typen, der die Leiche von diesem kleinen Mädchen in so ein Erdloch verscharrt. Man sieht auch eigentlich direkt so, was da passiert ist. Also die hat noch ihr Höschen runterhängen und ja, da braucht man nicht viel Fantasie, um festzustellen, was hier passiert. Der Täter wirft dann Erde auf das Mädchen und steigt in sein Auto und wird dann im Grunde direkt verfolgt von den Cops, die den Typen halt schon irgendwie im Verdacht hatten. Und wenn dann der Moment kommt, wo dann dieser Typ auf diese 11-jährige Simona stößt, dann hat man als Zuschauer natürlich erstmal sofort den Gedanken, okay, gleich geht sie an den Kragen, aber das passiert halt nicht. Also da ist man dann die ganze Zeit erstmal so, man denkt immer so, okay, gleich kippt das. Aber Simona ist halt wirklich ein nettes Mädchen und er versucht auch mit aller Kunst der Manipulation das Mädchen davon zu überzeugen, dass er das Opfer ist. Also eigentlich ist das Ganze halt dann tatsächlich auch noch eine Mischung aus Ehedrama und dieser Vergewaltigungsthematik. Und also hier schneidet wirklich keiner gut ab. Wir schalten dann in das Haus von dieser völlig kaputten Beziehung zwischen Vera und ihrem Mann. Vera wird dargestellt von Lisa Gastoni, die kennt man aus Feuertanz. Und ihr Mann wird von Mal Ferrer dargestellt, den kennt man zum Beispiel aus Der Antichrist. Und ja, die beiden führen eine Beziehung zum Davonlaufen. Das ist auch sehr, sehr gut dargestellt von beiden. Er hat halt, wie gesagt, ich glaube, er hat einen Schlaganfall oder einen Hirnschlag gehabt. Jedenfalls ist er irgendwie immer so ein bisschen, er steht irgendwie zwischen Leben und Tod. So, das weiß sie auch und sie hofft eigentlich nur darauf, dass er schnell abnippelt, damit sie auch noch die Kohle von ihm kriegt. Und die Beziehung, die sie zu ihrer kleinen Tochter hat, Simona, dargestellt von Karin Trentepol, die damals 12 Jahre alt war, ist wirklich extrem vernichtend. Also sie sagt ihrer Tochter auch mehr oder weniger, dass sie nichts mit ihr anfangen kann, dass sie Kinder hasst. Und sie versucht auch die ganze Zeit irgendwie ihrer Tochter einzureden, dass sie genauso ein Miststück ist wie ihre Mutter, obwohl Simona nicht im Ansatz ein Miststück ist. Das ist eigentlich die einzige Person, die einem in diesem Film hier leid tut, weil alle anderen sind einfach Schweine. Selbst die Cops und die Bürger, die da in diesen Mob-Modus schalten und eigentlich auch jegliches Gesetz quasi dann irgendwann missachten wollen, sind einfach alle nur noch widerlich. Und so bildet sich dann halt auf einmal hier auch noch diese Beziehung zwischen Vera und dem Gefangenen, beziehungsweise dem Geflüchteten. Sie weiß, was er vorhat und spricht ihn auch auf seine sexuellen Verlange an. Warum er denn mit kleinen Mädchen schläft. Und das erklärt er dann auch, weil er sich dann männlich fühlt und alles. Also hier wird im Grunde viel aufgemacht. Hier wird über vieles geredet. Hier wird nicht die Hand vor den Mund gehalten. Und als dann noch irgendwann Simona freiwillig mit Federico schläft, da ist mir dann so ein bisschen auch die Kinnlade runtergefallen. Also ich meine, in dem Moment wird das Mädchen natürlich ausgetauscht, aber es ist schon sehr, sehr hart. Und sie tut das dann in dem Moment auch noch mehr oder weniger, um ihrer Mutter einen reinzuwürgen. Ja, das ist alles sehr hart. Der Kontrast ist halt wirklich dieser sehr, sehr sommerliche Anstrich. Wir haben hier dieses sehr, sehr weitläufige Haus mitten im Wald. Wir haben einen ziemlich verträumten Score von Ennio Morricone. Kameratechnisch ist das alles sehr, sehr schön gemacht. Ich musste ein paar Mal an Liebe und Tod im Garten der Götter denken, von der Atmosphäre. Die Bilder sind sehr schön. Man hat hier sehr ordentlich fotografiert. Riccardo Palotinini ist hier an Bord. Der hat auch die Kamera für Mondo Cannibale 72 gemacht. Und ja, hat das sehr gut verstanden, diese doch sehr niederschmetternden Inhalte zumindest in eine wunderschöne Kulisse zu packen. Moralita ist auf jeden Fall Italo-Kino pur. Hier werden die Grenzen zerschlagen, die Niederträchtigkeit des Menschen wird mal wieder auf den Punkt gebracht. Ja, Hass und Wut stellt sich hier ein und man leidet eigentlich wirklich nur mit Simona mit, die es irgendwie versucht, jedem recht zu machen, aber gnadenlos scheitert. Und ja, aber man sollte am Ball bleiben, man sollte bis zum Ende dranbleiben. Vielleicht erlebt man ja doch noch eine Art Erlösung. Ich war danach jedenfalls ziemlich niedergeschmettert.
Ja, klingt auf jeden Fall nicht nach einem Feel-Good-Film. Hat er denn eine Moral, die, sag ich mal, dem Publikum vorgehalten wird?
Es ist auf jeden Fall ein Film, der einen dazu bewegt, über Moral nachzudenken und auch möglicherweise einem mal auch so ein bisschen das eigene Leben vor Augen führen kann und das eigene Verhalten. Wie geht's bei dir weiter?
Ja, nach so einem aufbauenden Film von dir komme ich mal zu was ganz anderem. Und zwar, ich kann jetzt schon spoilern, es werden bei mir heute drei Filme aus dem Jahre 2023. Und ich beginne mit John Wick 4. Kennst du die John Wick-Reihe?
Nein.
Hast du gar nichts von gesehen? Okay.
Nein.
Ja, John Wick 4 ist der längste in der Reihe mit, du wirst es lieben, 169 Minuten.
Dann muss ich den gucken.
Regie hat Chad Stahelski geführt. Der hat bisher außer John Wick 4 John Wick 1, 2, 3 gemacht. Und was noch ein bisschen besonders ist, der hat damals den The Crow-Film als Körperdouble weitergedreht, nachdem Brandon Lee gestorben ist.
Aha.
Darsteller sind Keanu Reeves als John Wick, Donnie Yen als sein blinder Widersacher und jetzt kommt's, Bill Skarsgård. So habe ich nämlich diesmal ein Interview gesehen, wie er genannt wurde. Haben uns ja letztes Mal schon drüber unterhalten, über Skarsgård und Skarsgård. In diesem Interview hieß er Skarsgård.
Aber hat er sich denn so auch selbst das genannt oder ist das über der Interviewer, der grundsätzlich die Frage, also die den Namen falsch ausspricht?
Das war diesmal der Interviewer natürlich. Okay. Naja, kommen wir mal zum Inhalt. John Wick ist in diesem Teil wieder auf der Flucht. Eigentlich ist er immer auf der Flucht in allen Teilen. Und all die Killer der großen Kammer sind hinter ihm her. Es kommen diverse Action-Szenen, wo er zum Beispiel in einem Restaurant in Japan oder am Triumphbogen in Paris kämpft. Und das ist eigentlich auch alles an dem Film. Es geht die ganze Zeit nur um Kämpfe, um Kopfschüsse, um jegliche Aushebelung von Realismus und Logik, meiner Meinung nach. Aber darauf muss man sich halt irgendwie so ein bisschen einlassen, glaube ich, nachdem man schon 3 John Wick-Filme gesehen hat. Das ist eigentlich schon beim ersten so und wird halt in dem Fall, sage ich mal, immer schlimmer. Aber diese Action-Choreografien sind wirklich der Wahnsinn. Ich finde, jeder Teil hat so seinen eigenen Stellenwert. Ich würde sagen, der erste ist für mich immer noch der beste und danach kommt Teil 4. Allein, es gibt eine Szene, da geht er in ganz normal, sage ich mal, in John Wick-Manier in ein Haus rein, fängt an, alles zu töten und dann geht die Kamera auf einmal in eine Vogelperspektive und man sieht das Ganze wie ja, in einem Videospiel einfach und so fühlt es sich halt auch an. Es ist halt übertrieben, es ist groß, es wird geballert ohne Ende. Style over Substance im Actionfilm, würde ich sagen. Mir hat er sehr gut gefallen.
Ich bin da gar nicht drin in dieser John Wick-Thematik. Also da habe ich keinen Teil von geguckt, deshalb weiß ich nicht, vielleicht irgendwann, aber ich bin auch nicht so der Freund von Keanu Reeves. Ne? Also das, ich denke da irgendwie so, das ist so wie Matrix und Matrix hat mich schon null interessiert.
Okay, ja, dann guck ihn trotzdem. Befehl.
Ich hatte letztens schon gehört, wie zwei Damen sich darüber unterhielten in einem Podcast und dann meinte die eine so, ja, weißt du, und dann soll er den Eiffelturm nach oben rennen und dann fällt er dann in der Mitte, fällt er nach unten und dann fängt er wieder von vorne an und bei der dritten Wiederholung dachte ich mir so, ey Leute, jetzt reicht's aber langsam mal. Und sowas befürchte ich halt im Minutentakt.
Ja, das passiert auch. Also es ist super unlogisch. Der wird angefahren, der fällt irgendwo runter. Das wird zelebriert, aber das ist halt auch das Ding, wo man sich drauf einlassen muss bei John Wick.
Naja.
Oder auch nicht muss.
Naja. Hier kehrt jetzt die Romantik ein in ein Sommer voller Zärtlichkeit. Il sole nella pelle. Ja, wir sind wieder in Italien im Jahr 1971 und die Regie hat hier Giorgio Stegani geführt. Lisa ist ganz verliebt in Robert, ein 19-jähriger Hippie aus Frankreich, also Robert, um genau zu sein. Doch Lisas Vater, ein reicher Industrieller, hat so gar nichts für Robert übrig. Seine Art zu leben soll nicht auf seine noch minderjährige Tochter abfärben. Es kommt, wie es oft kommt, Lisa brennt einfach mit Robert durch. Sie begeben sich auf eine wunderschöne Insel und tauchen ab in ihre Liebesabenteuer. Dann geht Lisas Vater zur Polizei und meldet seine Tochter als vermisst, beziehungsweise entführt. Eine groß angelegte Suchaktion beginnt. Giorgio Stegani hat hier einen sehr, sehr schönen Film gedreht über das Liebesleben von italienischen Jugendlichen Anfang der 70er Jahre, was auch wirklich sehr, sehr schön gezeichnet wird. Alle fahren sie so mit ihren Mofas rum. Irgendwie alle sind sehr, sehr bunt gekleidet und sehr lebensfroh. Und diese jungen Menschen aus Rom fahren dann raus in die Natur, weil sie da einen Ort kennen, wo Hippies kampieren. So. Und die hängen da auch so teilweise nackt rum. Von daher ist das für die irgendwie ein schöner Anreiz, einfach mal zu gaffen. Und in diesem Hippie-Clan ist halt auch Robert am Start, den Lisa halt schon kannte. Und sie fährt halt wieder dahin, weil sie den halt einfach nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Und dann stellt sie ihn dann auch ihrem Vater vor. Also sie nimmt ihn dann an dem Tag quasi mit nach Hause und dann kommt dann der Vater rein und das ist einfach toll. Also es reicht manchmal, wenn man nichts hört und nichts sagt und einfach nur den Blicken folgt, denn als der Vater quasi ihren Robert sieht, weiß er direkt so, nee, der kommt mir hier nicht mehr ins Haus, der ist tätowiert, der hat hier irgendwie, seine Nippel sieht man, der hat lange Haare, der läuft in bunten Klamotten rum. Das ist kein Mensch für meine Tochter. Also das Übliche, die üblichen Probleme, die Eltern ihren Kindern bereiten, wenn sie irgendwie von Vorurteilen gezeichnet sind. Und ja, als industrieller, reicher Sack ist man natürlich voller Vorurteile und da passt das natürlich nicht. Und jetzt haben wir jetzt hier quasi einen Film, der immer so hin und her schaltet zwischen diesen wirklich atemberaubend schön fotografierten Bildern auf der Insel. Also ein Blumenmeer, was seinesgleichen sucht. Das Meer ist so toll eingefangen und dann diese beiden Menschen da, die quasi so die Liebe ihres Lebens da entdecken. Und dann hast du im Zwischenschnitt immer irgendwie diese Polizeistation mit dem Vater und dem Kommissar, dargestellt von dem wunderbaren Luigi Pistilli, auch ein Mensch, den ich sehr, sehr mag. Und so hat man auch da direkt, also man weiß direkt, was Sache ist. Robert ist Franzose, also wird direkt die Rassismuskeule ausgepackt, weil Franzosen und Italiener, das schickt sich hier nicht. Er ist Hippie, wahrscheinlich nimmt er Drogen, aber Pistilli, also unser Kommissar, weiß halt auch, dass unser Robert halt auch erst 19 ist, also alles andere als jetzt ein Erwachsener. Und unsere Lisa, die ist, glaube ich, 17 oder so. Von daher sind beides im Grunde noch Kinder für Pistilli. Und hat man am Anfang noch das Gefühl, er ist halt irgendwie so ein harter Kommissar, schlägt das so ein bisschen um. Also es ist eigentlich der Vater, der hier derjenige ist, der auf jeden Fall mit allen Mitteln seine Tochter zurückhaben will. Und naja, diese Suchaktion führt natürlich dazu auch, dass man nach denen sucht. Und dann sieht man zwei so, ja wirklich so Bauerntrottel, die auf dieser Insel am Arbeiten sind. Und die beobachten das Liebespaar von Weitem, wie sie so durch den Sand läuft und er hinter ihr her. Und für die sieht das so aus, als wäre er quasi jemand, der sie ja verfolgt, um sie zu vergewaltigen. Also sie übertreiben das Ganze, um dann mit diesem Grund sich bei der Polizei zu melden und zu sagen so, ja, hier, wir wissen, wo die sind und es springt ja auch was für die rum quasi. Und ja, das sah so aus, als hätte der das Mädchen irgendwie so vergewaltigen wollen und keine Ahnung. Und wir als Zuschauer wissen es halt besser, weil wir ja auch die Dialoge mitbekommen und ja, die gehen dann auch tauchen und dann haben sie unter Wasser noch so ein bisschen, die haben auch nie Sex, also es kommt nicht zum Geschlechtsverkehr, das ist auch nachher sehr wichtig, denn das gibt er halt auch an, das wäre dann halt auch tatsächlich ein Problem gewesen, aber da das gar nicht passiert, ist dieser Punkt gar nicht erfüllt, weil die Polizei natürlich erstmal danach dann auch irgendwie davon ausgeht, ja, Gewalttäter. Es ist ein schöner Film, der, wie man sich vorstellen kann, wahrscheinlich zu nichts Positivem führen wird, aber vielleicht ja dann doch. Das möchte ich nicht verraten. Ich möchte nur noch mal sagen, dass das wirklich rein visuell schon allein ein wirklich herausragend toller Film ist, dass er dir sehr viel über die Zeit verrät in Form von, ja, von den Gedanken und den Hoffnungen und Wünsche von jungen Menschen und dem verbitterten Gedankengut der Erwachsenen. Also von daher ein sehr schönes Zeitdokument. Der sieht wahrscheinlich deshalb auch so schön aus, weil Stefano D'Uffizi hier die Kamera geführt hat. Der Herr hat nämlich auch Cannibal Holocaust fotografiert. Und das ist ja nun auch visuell ein herausragend schöner Film. Also das passt schon. Das ist jemand, der Natur hervorragend einfangen kann. Und ja, wir haben hier einen schönen Score von Gianni Marchetti. Der hat den Foltergarten der Sinnlichkeit von Joe D'Amato vertont. Ja, also hier hat man auf jeden Fall ein schönes Gesamtprogramm aus Italien, was wieder einmal zeigt, was für hochgradig schlaue Filme auch aus diesem Land kommen, abseits des Schmiers und der Gewalt. Ja, junge Leute und Mofas, Jugendkultur, autoritäre Eltern, ewige Vorurteile und die Macht der Liebe, ein Sommer voller Zärtlichkeit, sei hiermit wärmstens ans Herz gelegt.
Er ist heute der Podcast der Gegensätze. Nach deinem so romantischen und arthausigen Klängen komme ich wieder komplett ins Mainstream und alle werden mich dafür hassen. Ich habe The Pope's Exorcist geguckt. Man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man diesen Film, allein dieser Titel schon, sagt einem ja eigentlich alles. Regie von Julius Avery, der vorher einen Film gemacht hat, den ich selber nicht kenne, mit Sylvester Stallone's Samaritan auf Netflix. Und Operation Overlord, das ist auch irgendwie so ein Horrorgedöns im Zweiten Weltkrieg und mit irgendwelchen Zombies, keine Ahnung, habe ich auch nicht gesehen. Aber The Pope's Exorcist habe ich gesehen. Russell Crowe spielt den Exorzisten Gabriel Amors, der sich einen jungen Priester zu Hilfe nimmt und gegen das Böse kämpfen will. Dieser hat natürlich eine persönliche Krise, die vom Dämon ausgenutzt wird. Irgendwie kennt man alles. Der Film bietet nichts Neues. Wir haben die zwei Priester, einen alten und einen jungen. Wir haben ein besessenes Kind, das alle um sich herum beschimpft, von Minute zu Minute ekliger aussieht, den Kopf drehen kann, irgendwelche Brandmale auf dem Körper erscheinen. Man kennt es tatsächlich. Ab jetzt kommen auf jeden Fall Spoiler. Also wer den Film noch sehen möchte, der kann das tun, aber kann hier weghören. Am Ende soll uns nämlich noch erzählt werden, dass die große Verschwörung des Dämons schon so weit zurückreicht, dass er für die spanische Inquisition verantwortlich ist und dass die Kirche da gar nichts für konnte, für diese ganzen Gräueltaten. Dann gibt es einen Showdown mit dem Dämon, der das Kind besessen hat, der dann in den Gabriel Amarok gestiegen ist. Und es wird wirklich, der Showdown ist eine reine Effektorgie. Man hat alles drin. Es werden Körper gegen Steine geschmissen, Dämonen entsteigen als nackte Frauen aus Bluttümpeln und zerplatzen danach. Das erinnert alles irgendwie stark an so Marvel-Filme, was echt merkwürdig ist. Und am Ende besiegt natürlich die Freundschaft und die Liebe beider Priester den Dämonen. Noch schlimmer wird die allerletzte Sequenz, wo dann gesagt wird, ja, okay, wir haben jetzt diesen Dämonen besiegt, aber es gibt noch auf der Welt 120 weitere Städte, die befallen sind, so Kultstädte. Die müssen wir alle befreien und dafür haben wir jetzt zwei Superpriester. Damit ist Tür und Tor geöffnet für viele weitere Nachfolgerfilme. Ich hoffe, sie kommen nicht. Mir hat dieser Film gar nicht gefallen. Er bietet halt all das, was man kennt. Beginnt bei Friedkin und macht wirklich nichts Neues. Russell Crowe hat Spaß an der ganzen Sache. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man sehen kann. Alle anderen bleiben blass und spielen das runter.
Franco Nero haben wir doch als Papst, ne? Das ist das einzige Argument, was mich noch überzeugen würde. Aber das reicht nicht aus.
Na, das reicht auf jeden Fall nicht aus. Ja, Franco Nero als Papst ist auch okay. Ja. Als Hintergrund noch, es gibt diesen Exorzisten halt, gab es halt wirklich. Der ist, glaube ich, jetzt gestorben. Der hat Anfang 2010 behauptet, dass er ungefähr 70.000 erfolgreiche Exorzismen durchgeführt hat. Ansonsten hat er so Sachen erzählt, wie die Praxis von Yoga wäre dem Teufel gewidmet oder auch das Lesen von Harry Potter Büchern. Also, ja, ein merkwürdiger Mensch. Regisseur William Friedkin hat auch eine Dokumentation über den Exorzisten Gabriel Amorth gedreht mit dem Namen The Devil and Father Amorth.
Ja, ich erinnere mich, den hatten wir hier auch mal in der Gazette, diese Dokumentation. Und da kam dann mehr oder weniger so als Fazit bei rum, dass Friedkin ein bisschen vielleicht auch da sich ein bisschen verrannt hat, oder?
Gesehen habe ich ihn nicht, aber gelesen habe ich darüber, dass es halt totale Effekthascherei ist, ne? Und so eher so ein RTL-Exklusiv-Style hat.
Mhm. Ja, bei dem man irgendwie so zwischen den Stühlen steht, meint Friedkin das jetzt ernst oder nicht, ne?
Ja.
Ja, klingt so ein bisschen wie diese Sachen, ja, so Mondo-Geschichten aus den 70ern, ne?
Ja, aber die sind ja jedenfalls noch interessant.
Ja, klar. Aber ich fand es auch lustig, dass du mir du hattest mir das ja angekündigt, dass du dir den anguckst. Ich hatte ja da auch schon meine Bedenken. Und 2-3 Tage später sah ich dann in einer der Gruppen auf Facebook, dass die sich den alle angeguckt haben und alle, also ich will jetzt nicht von begeistert, aber es fiel fast nicht ein negatives Wort. Und das fand ich schon sehr interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass mir der Film überhaupt nicht gefällt und alles, was du gesagt hast, spricht auch absolut dafür.
Ein bisschen hassen.
Ne? Ja, eben. Ja. Und das ist ja auch so ein Film, wo man denkt, die Thematik ist wirklich, die muss doch langsam durch sein. Nach Stigmata kamen 20 solcher Filme.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe gedacht, ich gehe einfach mal rein, guck mir den an. Ich hatte Zeit.
Interessant ist ja, dass der Film jetzt kommt, wo im Oktober David Gordon Greens Exorzist-Trilogie da startet. Mhm. Normalerweise könnte man ja denken, dieser Film ist jetzt im Grunde so eine typische Antwort dann auf den Exorzist-Film von David Gordon Green, der sicherlich wieder sehr, sehr erfolgreich werden wird. Und der wird dann wieder eine ganze Reihe von ähnlich gelagerten Filmen mit sich ziehen, sodass das Thema eigentlich jetzt schon durchgefrühstückt ist. Aber naja, gut. Interessant, dass man es trotzdem immer macht und es scheint ja irgendwie auch anzukommen. Ne?
Ich bin ja auch reingerannt.
Ja.
Ich gut. Bin schuld.
Für die 5 €.
Ja, kann man machen. Habe ich auch gedacht.
Ja.
Geht's bei dir arthausig weiter? Ich bin gespannt.
Ich sag mal jein. Und da frage ich dich direkt vorab, kennst du einen der beiden Long Weekend Filme?
Das sind diese australischen Dinger, ne? Ich glaube, ich kenne sogar beide.
Okay, das ist ja toll. Ja. Denn eigentlich ist es überhaupt nicht nötig, beide zu kennen, wenn man einen kennt. Und tatsächlich würde ich hier mal sagen, das ist eine der seltenen Ausnahmen, bei dem, also ich bin mir wirklich unsicher, welcher der bessere Film ist. Ob das Original von 78 oder das Remake von 2008. Also wir sprechen hier von Long Weekend, in dem Fall von dem Remake von 2008, auch eine australische Produktion, unter der Regie von Jamie Blanks entstanden. Der Film hält sich wirklich fast 1:1 am Original. Er ist am gleichen Schauplatz gedreht. Er verwendet teilweise die gleichen Einstellungen. Ist alles, was da passiert, passiert im Grunde im Original auch, bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Ja, und diese feinen Ausnahmen oder diese feinen Unterschiede bestehen eigentlich nur aus einem Punkt. Und zwar, dass man im Original am Anfang über die Medien erfährt, dass irgendwas vorgeht mit der Natur und mit den Menschen und dass irgendwelche komischen, ja, das Wasser wird sauer oder irgendwie sowas. Ich weiß es jetzt nicht genau, es ist halt schon etwas länger her, seit ich den gesehen habe. Aber das sind quasi so Erklärungsansätze für das, was später mit unserem Ehepaar passiert. Und hier ist ja auch der Kontrast, hier haben wir wieder ein Ehepaar, das macht einen Ausflug, aber die beiden hassen sich. Die haben eine absolute Ehekrise, die wird hier sehr stark thematisiert, im Original noch länger. Da ist auch der andere Unterschied, das Original geht 10 Minuten länger. Ja, weil wahrscheinlich insgesamt etwas langsamer erzählt, aber inhaltlich tut sich da nicht viel. Die Beziehung steht sehr im Fokus und relativ schnell sehen wir dann auch, dass das Verhalten von den beiden sich auch gegen die Natur richtet. Das sind halt zum Beispiel so Leute, die haben eigentlich nicht viel für die Natur übrig.
Ja, denen ist das egal, ne?
So haben wir dann zum Beispiel auch eine Szene, in der ein Adlerei gefunden wird und während er noch das Ei schützt, wird er dann quasi von dieser Adlermutter angegriffen und attackiert. Das bekommt sie dann mit und ja, der Adler verschwindet dann, er kann ihn dann irgendwie in die, ja, verjagen und sie nimmt dann das Ei und schleudert das an den Baum. So diese mutwillige Zerstörung und sie kriegt dann nachher, wird sie dann fast versehentlich von einem, was ist das, Harpunenpfeil durchbohrt, weil die sich einfach irgendwie löst, fällt irgendwie um, löst sich und trifft sie fast. Das sind halt alles so kleine Momente, wo man sieht, okay, das ist quasi immer so die direkte Antwort auf das, was sie so der Natur antun. Dann haben wir diese Seekuh im Wasser treiben, die dann nachher angespült wird. Also wie gesagt, wenn man das Original kennt, weiß man, was hier passiert. Was hier auf jeden Fall definitiv zu erwähnen ist auch hier die wirklich herausragende Kameraarbeit. Also das ist wirklich Natur pur. Es ist im Grunde wie so eine Naturdokumentation, könnte man fast sagen. So die Küste Australiens wird hier eingefangen und die Natur. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. In den Momenten, wo es dann mal so ein bisschen Gore gibt oder zumindest ja so, ja, wo man Leichen sieht, ist der Film halt auch ein bisschen härter. Also da sieht man, dass er von 2008 ist, der will dem Zuschauer dann schon so ein bisschen mehr zeigen. Aber er dichtet nichts hinzu. Und er ist auch ziemlich gut besetzt mit Claudia Carva, die mir überhaupt nichts sagte. Und Jim Caviezel, das ist derjenige, der unseren Jesus damals gespielt hat. Die machen das beide super. Also die sind total ätzend. Natürlich sollen sie ja auch sein. Und das machen die ja hervorragend. Also man nimmt denen wirklich den Hass ab, der hier so zwischen den beiden immer mehr aufgebaut wird. Und ja, da hat man gut gecastet. Also wenn man jetzt mal irgendwie so ein Psycho nimmt von, was war's, von Gus Van Sant, glaube ich, ne? Mhm. Der dieses Remake gemacht hat. Ja. Da funktioniert das ja auch so, dass man, es funktioniert eben nicht, dass man da alles 1:1 kopiert und macht und tut, weil da halt alles andere auch wirklich nicht funktioniert hat. Also ich konnte dem Norman Bates nichts abgewinnen. Ich konnte diesem ganzen Film überhaupt nichts abgewinnen. Der war einfach nur hässlich und charakterlos. Und das habe ich hier halt nicht. Denn die wenigsten Remakes halten sich wirklich 1:1 an ihren Vorlagen. Also ich meine, bei Rob Zombies Halloween, der hat halt auch so, der ist den Weg so des 50-50 gegangen, ne? Erzählt hier 50% irgendwie eine eigene Geschichte und haut dann im Grunde das Original relativ schnell hintereinander dann hinten dran. So, ne? Aber hier sind eigentlich noch weniger Unterschiede, aber es hat mir total Spaß gemacht. Also, weil hier halt alles sehr gut funktioniert. So, deshalb reicht es auch eigentlich, wenn man wirklich nur einen von diesen beiden Filmen kennt. Da macht man nichts verkehrt mit. Also man macht auch nichts verkehrt mit, wenn man sich dann den anderen noch anguckt. Ne? Ich finde halt traurig, dass der Film insgesamt doch relativ unbekannt ist. Also gerade im Bereich des Tierhorrorfilms oder Öko-Horror taucht der immer irgendwie eher an zweiter, dritter Stelle auf. Und ich musste wirklich auch sehr lange Zeit aufbringen, um den mal gucken zu können.
Okay. Ja, ich muss meine vorherige Aussage revidieren übrigens. Ich kenne nur das Remake. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Den anderen habe ich doch auf meiner Watchlist. Ich weiß nicht warum, weil ich kann dir mal ganz kurz meine Rezension vorlesen zum Remake. Langweiliger Öko-Thriller mit unsympathischen Darstellern. Man wünscht sich von Anfang an ihr Ableben. Die Natur rächt sich, braucht aber viel zu lange dafür. Ich hatte wohl einen schlechten Tag.
Ja. Ja, das ist natürlich klar. Wenn dann beim Original nochmal 10 Minuten mehr drauf sind, ist das dann vielleicht noch langweiliger. Also ich fand das ja hier zu keiner Sekunde langweilig. Ne? Das ist halt wirklich der Film, der schleicht. So. Und das ist halt auch interessant, dass wir 2008 so einen Film haben, überhaupt, der sich so schleichend hält wie das Original. Und da ist es eigentlich kaum verwunderlich, dass dieser Film auch sehr, sehr unbekannt geblieben ist. Also ich hatte auch mal nachgelesen, so bei der Online-Filmdatenbank stehen relativ viele sehr positive Rezensionen. Aber ich habe auch überall gelesen, dass Kritiker den Film teilweise sich es gar nicht angeguckt haben. Der ist so durchgerutscht. Und ich glaube irgendwie bei Rotten Tomatoes 0% oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also katastrophal bis einfach gar nicht wahrgenommen. Und das liegt vielleicht auch an diesem wirklich beschissenen Cover, was einem sowas wie einen Actionfilm suggeriert.
Ja, ich sehe gerade, der Regisseur hat noch Düstere Legenden gemacht.
Auch kein Aushängeschild, ne? Aber da hat er sich auf jeden Fall verbessert. Zeit schon. Ja, aber Düstere Legenden ist von 1999, ne? Hat er denn zwischen 99 und 2008 nichts gemacht?
Valentine kenne ich nicht. Sieht auch aus wie so ein typischer Slasher.
Ja, mit so einer Maske, so einer Puppenmaske,
ja,
ne?
Ja, genau. Und Storm Warning 2007.
Der wiederum sehr hart ist und relativ begehrt, aber vielleicht, weil er so hart ist. Ich glaube, der ist hier irgendwie indiziert oder irgendwie sowas.
Okay.
Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, da war irgendwas. Naja, wie gesagt, Long Weekend. Wenn man auf Öko-Horror steht, der langsamen Art, dann ist das hier auf jeden Fall ein super Film. Und er ist auch zeitlos in seiner Aussage und in dem, was da passiert. Ja, würde ich auf jeden Fall sehr hoch ansiedeln.
Ja, ich traue mich ja gar nicht, den nächsten großen Blockbuster hier rauszuhauen. das ist die Zeit der Blockbuster, die ich im Kino gesehen habe. Ich habe nämlich jetzt dann nach The Pope's Exorcist am Donnerstag, am Sonntag, jetzt kommt's, Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben geschaut.
Oh je.
Ja, ich sag ja, wir sind, heute ist der Podcast der Gegensätze. 134 Minuten, Regie Jonathan Goldstein und John Francis Delay, die unter anderem die Neuverfilmung von diesen Griswold-Filmen gemacht hat und Game Night. Darsteller haben wir Chris Pine, Michelle Rodriguez und Hugh Grant. Der Inhalt: Edgen Hefner, ein Abenteurer, schart eine Gruppe aus einem Magier, einer Gestaltwandlerin und einer Kriegerin um sich, um ein Artefakt zu finden, das seine verstorbene Ehefrau wieder ans Leben zurückholt. Das ist die ganze Geschichte. Auf dieser Suche nach diesem Artefakt kommen sie immer wieder in kleinere und größere Abenteuer, um am Ende natürlich das ganz große Böse zu besiegen. Ein Action-Comedy-Fantasy-Film à la Guardians of the Galaxy. Es ist alles bunt, es ist alles groß, es fliegt ständig irgendwas in die Luft und man hat keine Zeit zum Atmen. Mir hat es total gefallen, auch die vielen CGI-Effekte, die gut sind, die sich aber immer mal wieder ablösen mit handgemachten Effekten, was man ja heutzutage nicht mehr so häufig sieht. Insgesamt kann man sagen, ist es natürlich aufgrund der Dungeons & Dragons-Thematik viel für Pen-and-Paper-Rollenspiel und Fantasy-Liebhaber, aber auch Leute, die einfach mal ins Kino gehen wollen und tatsächlich hier Spaß haben möchten.
Ja, wie soll ich mir das denn vorstellen? Also bei AD&D ist doch Dungeons and Dragons, oder?
Ja, genau.
Ist das wieder, ja. Da habe ich eigentlich sowieso was ganz anderes vor Augen. Also ich spreche ja immer mal wieder von meinem Cousin hier und der ist ein sehr großer Rollenspielfreund und ich habe da damals so eine Fantasy-Drachenwelt gesehen, die für mich so dieses Bild überhaupt einer Fantasy-Welt geprägt hat. Also mehr als Herr der Ringe oder alles andere. Ich habe das nie gespielt, aber war immer begeistert von diesen Bildbänden und Rollenspielbüchern und Lexikas, was es da alles gab. Und dann erinnere ich mich an eine Zeichentrickserie, die so im totalen Kontrast zu all dem stand, die irgendwie auf RTL lief. mit so einem, mit der Geisterbahn und einem Magier und Kindern und keine Ahnung.
Stimmt, diese Zeichentrickserie gab es auch, da weiß ich aber auch nicht so viel zu. Du hast recht, da kommen die, glaube ich, aus diesem Spiel in diese Fantasy-Welt. Hier spielt alles in der Fantasy-Welt und du hast halt so eine typische Gaunertruppe, die sich versucht, durchs Leben zu schlagen und ihr großes Abenteuer zu erleben. Und du hast auch immer wieder Versatzstücke aus irgendwelchen kleinen, ja, Pen-and-Paper-Abenteuern wie das Labyrinth, was die durchgehen müssen, oder das eine Monster, was die erschlagen müssen. Das sind alles so kurze, kleine Abschnitte, die in diesen Film reingesetzt worden sind und, glaube ich, jedem Rollenspieler nahe kommen.
Ja, aber alles, was ich davon gesehen habe, wirkte so, ich sag's jetzt mal böse, lächerlich. Im Vergleich zu dem, was ich so gedanklich vor Augen habe, wenn ich an Dungeons and Dragons denke. Es wirkt wie so eine Komödie.
Ja, das ist es auch. Das ist eine totale Actionkomödie und es ist kein Dark Fantasy, auf keinen Fall. Das ist alles mit einem Augenzwinkern und halt, ja, finde ich, dieser Vergleich von Guardians of the Galaxy, der ja so eine Gaunertruppe im Weltall hatte. In einem Marvel-Universum haben wir hier eine Gaunertruppe in einem Fantasy-Universum.
Aber ist das nicht total frevelhaft den Fans gegenüber von so einem Rollenspiel oder ist das irgendwas, was die Fans irgendwie wollten? Also ich stecke da überhaupt nicht drin, deshalb frage ich, weil mich das wirklich interessieren würde, weil ich mir denke so, ey, wenn die in Dungeons and Dragons Kinofilm rausbringen, da erwarte ich, dass da Köpfe abgerissen werden und man ja so eine böse Version von Herr der Ringe hat und keine so eine Guardians of the Galaxy Ebene. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich denke mir dann so, dass da so ein riesen Shitstorm losgebrochen werden würde von den Fans.
Ich glaube bisher noch nicht. Ich glaube, der ist sehr gut angekommen.
Okay.
Aber das versuche ich mal bis zur nächsten Gazette rauszufinden, wie da die Fanmeinung zu dem Ganzen ist.
Ja, also das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, ich meine, ich gönne es ihnen ja, wenn es ihnen gefällt. Und vielleicht ist es ja auch nett. Ich weiß es nicht. Aber ich hätte mir so Dark Fantasy jetzt in dieser krassen Form, das hätte ich mir natürlich gegeben, weil es da auch viel zu wenig von gibt, finde ich. Also da ist Herr der Ringe wahrscheinlich wirklich das Einzige, was so in die Nähe kommt von dem, was ich meine. Ne?
Ja, ja, das ist der totale Gegenteil natürlich. Ne?
Ja. Ja, jetzt gibt es hier noch die Vorschau. Denn nächste Woche gibt es hier, ich sag mal, einen motorisierten Stephen King. Mehr sage ich dazu auch nicht. Du weißt sowieso, was kommt, wenn ich das sage, Arne.
Ich sag nichts.
Ja, und ihr werdet das spätestens nächste Woche Dienstag oder Mittwoch auf Facebook erfahren. Gut, von daher, bis dann.
Bis bald. Ciao.